vom Heft Nummer 4 vom Bibelpanorama, Lektion Nummer 12, Johannesbriefe und Judas. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes 1, 7. 1. Johannesbrief. Der Glaube hat Folgen. Ein sehr interessanter Brief, 1. Johannesbrief. Wie ihr wisst, habe ich das Neue Testament zigmal durchgelesen, um dieses Material hier vorbereiten. Und ihr werdet euch vielleicht wundern von die Art und Weise, wie ich hier das erste Johannesbrief auslege. Ich habe versucht, hier immer aus den Büchern der Bibel herauszuarbeiten und nicht hier Meinungen von Autoren nehmen und so weiter. Und deswegen habe ich auch hier drei Seiten benutzt, um Johannesbrief zusammenzufassen. Aber damit ihr bis ans Ende eures Lebens auch das hier festhält, was es bedeutet oder wie es funktioniert, wie die Logik aufgebaut wird. Der erste Vers, was ich hier genannt habe, 1. Johannes 2, 7. Andreas, würdest du ihn bitte lesen? Ja.
Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. 1. Johannes 2, 7.
Ganz wichtige Information, weil ich habe noch vor ein paar Tage mit einer Schwester geredet und sie hat erzählt, wie sie mit eine andere Schwester oder ja eine Namenschristin geredet hat über bestimmte Themen, und als sie dann ein paar Verse aus einem Buch, was geschrieben wurde vom Apostel Paulus, genannt hat, dann hat diese andere Schwester oder Namenschristin gesagt, ja, die Bücher vom Apostel Paulus, die können wir nicht ernst nehmen oder die können wir nicht lesen oder so, die sind falsch oder sowas in der Art. Ne? Und ja, logischerweise, wenn man sowas hört, dann ist man zuerst mal geschockt und man greift sich im Kopf und denkt, wie kann jemand sowas sagen? Aber es gibt einfach Leute, die solche Sachen sagen, die sagen, ja, der Apostel Paulus hat so vieles erfunden und der Apostel Johannes hat so vieles erfunden. Ne? Das ist einfach falsch. Die ganzen Sachen, was die ganzen anderen Bücher des Neuen Testaments haben, das heißt, Apostelgeschichte, Römer, Korinther und so weiter, was wir gerade studiert haben, die ganzen Namen, die anderen Bücher, die sind nichts weiteres als Auslegungen von den Evangelien. Oder es gibt vielleicht Sachen, die Jesus privat den Aposteln gelehrt hat, erklärt hat, als Erklärung, nicht Lehren, die jetzt völlig was anderes lehren, sondern Sachen erklärt. In Apostelgeschichte Kapitel 1 steht so ein Vers, Jesus versammelte sich mit seinen Aposteln, lehrte sich und dann fuhr er zum Himmel. Das heißt, er hat bestimmte Sachen denen gesagt, um denen zu erklären, bestimmte Sachen, die ja ganz schwer sind zu verstehen. Zum Beispiel diese ganze Sache mit der jüdischen Religion, dass sie jetzt nicht mehr gültig ist und so weiter, für seine Jünger total schwer. Die wurden aufgezogen in der jüdischen Religion, der mosaischen Religion, und für den war es total schwer, das davon abzulassen. Deswegen musste Jesus immer wieder privat und ich sag mal so, denen das beibringen, und nicht alles steht jetzt in den Evangelien, und dann haben die Jünger das, oder der Apostel, das in den Briefen geschrieben. Erklärungen, Sachen, die Jesus erzählt hat und die in den Evangelien nicht so vielleicht so vertieft sind, dann haben die das gemacht in den Briefen. Darum schreibt hier Johannes, genau das, Leute, das, was ich euch hier schreibe, ist nichts Neues. Es ist nur eine Erklärung von das, was ihr schon habt. Du Total wichtig, ne? Total wichtig. Ich habe schon die Bibel hunderte Male gelesen und das kann ich einfach bezeugen. Das, was in den Briefen steht oder in den anderen Büchern des Neuen Testaments, ist nicht weiters als das, was Jesus in den Evangelien gesagt hat und das, was im Alten Testament schon steht. Deswegen mache ich auch immer diese Brücke, versuche ich immer diese Brücke zu schlagen zwischen Briefen, Evangelien und so weiter und Altes Testament, damit es so ganz klar wird, ganz deutlich. Gut, der rote Faden vom ersten Johannesbrief, er sagt quasi, Leute, Jesus hat wichtige Sachen gelehrt und ich will die mal, ne, wieder zu eurem Gedächtnis bringen, auf die Oberfläche bringen. Und das sind ja Liebe und Gemeinschaft mit Gott und unter Glaubensgeschwistern, Freude, die Gewissheit der Errettung, die Gefahr der geistlichen Verführung und die Werke als Folge des Glaubens. Hier wieder so eine Zusammenfassung. Letzte Woche hatten wir auch so vom Petrus eine Zusammenfassung. Und hier macht auch Johannes eine Zusammenfassung von alles, was Jesus gelehrt hat. Liebe, Gemeinschaft, Freude, Errettung und auch die Gefahr, ne, der geistlichen Verführung. Und am Ende die Werke als Folge des Glaubens. Ganz wichtig, Werke. Ne. Wir merken immer wieder, in den letzten Briefen, die wir studiert haben, ist das immer wieder das Thema, die Werke. Die Werke. Und ne, man sieht, wie die Autoren meisterhaft und wie auch hier Johannes meisterhaft die Gesetzlichkeit ausweicht. Total wichtig. Werden wir ganz klar sehen nachher, wie er das macht. Wie er die konkreten Folgen des Glaubens anspricht. Er sagt, Leute, nur Glaube im Herzen, das genügt nicht. Da muss eine Lebensänderung stattfinden. Aber er sagt das nicht in Form von Regeln. Hier eine Liste von Regeln, die er folgen muss. Versteht ihr? Er schafft das in einer anderen Art und Weise. Ja, und er geht so weit, dass er zeigt, dass der Glaube unbedingt moralische, tatkräftige, alltägliche, konkrete Folgen haben muss. Ne, das haben die anderen auch gemacht. Wie jetzt Jakobus, ne, den wir letzte Woche hatten. Jakobus, ne? Zeige mir deinen Glauben und ich zeige mir meinen Glauben anhand meiner Werke. Ne? Und auch Johannes macht das Gleiche. Die gesetzlichen Lehrer, was machen die gesetzlichen Lehrer? Die machen einen Moralkodex, das heißt hier eine Liste. Paragraph 1, Paragraph 2 und so weiter. Und Johannes macht das in einer völlig anderen Art und Weise, indem er, ne, wie jetzt Petrus auch, die Grundlage des Glaubens hervorruft und dann logische Folgen zieht. Logische Folgen. Das ist ein logisches Buch. Logisches Buch. Für Computerprogrammierer, ne, hier eine Reihe von if und else if Befehle. Ne? Ja? Wenn, dann. Wenn, dann. Versteht ihr? Wenn dies und das gegeben wird, dann muss dies und das geschehen. Ne? Wenn, dann. Ein Beispiel. Der Gesetzliche sagt, du darfst nicht töten oder dies ist ein Religionsgebot. Und wenn du das nicht gehorchst, gehst du in die Hölle. Ja, ungefähr so ist der Gesetzliche. Und was sagt das Evangelium, was hier Johannes zeigen will? Das Evangelium legt eine Grundlage und zieht eine Folge aus dieser Grundlage. Die Grundlage ist, Gott ist Liebe, Gott ist in dir. Und die Folge, die man daraus zieht, ist, ja, wenn Gott Liebe ist und er in dir ist, dann musst du auch lieben. Und wenn du liebst, dann tötest du nicht. Versteht ihr? Das Ergebnis ist das gleiche. Man tötet nicht, aber die Art, wie man zu diesem Schluss gekommen ist, ist völlig eine andere. Die Gesetzlichen, die töten die menschlich-geistlich. Die sagen, du darfst dies und das und jenes nicht tun. Ne? Und dann rackern die Leute sich ab. Ne? Und das Evangelium sagt, Gott ist Liebe, Gott ist Macht, Gott ist Heiligkeit. Ne? Und das bewegt uns, das schenkt uns Kraft, auch liebvoll und heilig zu sein. Isaias, willst du bitte hier den nächsten Vers lesen?
Wenn ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt.
Ja? Ein Beispiel für so eine Schlussfolgerung. Wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Eine Schlussfolgerung. Ne? Wenn man in ihm bleibt, dann sündigt man nicht. Wenn jemand sündigt, das zeigt, dass er Gott nicht kennt. Versteht ihr? Ne? Wenn, dann. Dieser Brief ist literarisch in einer besonderen Art und Weise aufgebaut. Es ist eine Reihe von Sätzen, die jeweils ein logisches Argument darstellen. Er appelliert an unseren Menschenverstand oder unseren gesunden Menschenverstand, an unsere Logik, ne? Damit wir die geistlichen Gründe mit unserem konkreten Verhalten ein für alle Mal verknüpfen. Das will er machen. Er will sagen, wenn wir glauben, dann müssen wir auch entsprechend handeln. Ne? Und das macht er hier mit 100, ich sage mal so, ich habe das nicht gezählt, aber ne, solcher logischer Reihenfolge. Und wenn ihr jetzt zu Hause 1. Johannes mal aufschlägt, dann wird ihr sehen, dass alle diese Sätze, die ich hier geschrieben habe, alle aus diesen Versen genommen habe. Nur ich habe die ein bisschen so verändert, ein bisschen, damit es so deutlicher wird. Und ich habe hier immer hier diese zwei Aspekte unterstrichen. Ne? Wenn, dann. Oder weil, bla bla bla, folglich, bla bla bla. Ne? Wer dies und das tut, aber dies und das nicht tut, dann folglich und so weiter. Versteht ihr? Und jetzt lasst uns mal das hier langsam durchlesen. Das werde ich jetzt tun. Einfach lesen. Ganz langsam, bitte, ne, seid aufmerksam. Kapitel 1. Weil Gott Licht ist, folglich, wer an der Finsternis wandelt, ist nicht in Gott. Ne? Versteht ihr? Eine logische Reihenfolge. Wer behauptet, er hat Gemeinschaft mit Gott, aber wandelt in der Finsternis, ist folglich ein Lügner. Wenn wir im Licht wandeln, folglich haben wir Gemeinschaft mit Gott und das Blut Jesu reinigt uns von Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann sind wir Lügner. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann vergibt er und reinigt uns. Wolfgang, würdest du bitte diesen Vers lesen?
Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, 9.
Na, hier können wir ganz klar dieses Konstrukt erkennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so, das heißt, dann ist er treu und vergibt uns. Tatjana, würdest du bitte hier den nächsten Vers lesen?
Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. 1. Johannes 2, Vers 1, 8.
Ja, das ist auch ein Vers, der quasi das ganze Brief zusammenfasst. Das Ziel, warum hat Johannes diesen Brief geschrieben? Damit wir nicht sündigen. Das ist klar. Das heißt, das ganze Konstrukt, die ganzen Konstruktionen hat er immer dieses Ziel, das zu zeigen. Die Grundlage ist Gott, der Glaube und so weiter. Und diese Grundlage hat eine logische Folge, dass wir dies und jenes zeigen müssen in unser Leben. Wenn wir gläubig sind, wenn wir sagen, wir sind im Licht, aber dann müssen wir auch wandeln im Licht etc. Das heißt in anderen Worten, die Heiligung. Heiligung, ne? Und Heiligung ist ein anderes Wort dafür, damit ihr nicht sündigt. Ne? Okay, obwohl es ja nicht hundertprozentig das Gleiche bedeutet, aber eine Zusammenfassung. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Ja? Und dann geht's weiter mit diesen Konstruktionen, diese logischen Reihenfolge. Wenn wir Jesus kennen, dann halten wir seine Gebote. Logisch. Das heißt, wenn wir Jesus lieben, dann versuchen wir das zu tun, was ihm gefällt. Ne? Wenn einer das Wort Gottes hält, dann ist in ihm die Liebe Gottes. Wenn wir in ihm bleiben, dann sind wir verpflichtet, auch so zu wandeln wie er. Wenn einer behauptet, er sei im Licht, aber seinen Bruder hasst, dann ist er in der Finsternis. Wenn jemand die Welt liebt, dann ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Wenn jemand leugnet, dass Jesus der Christus ist, dann ist er ein Lügner. Wenn jemand leugnet, dass Jesus der Christus ist, dann ist er der Antichrist. Wenn jemand den Sohn bekennt, dann hat er auch den Vater. Wenn einer versucht, uns zu verführen, dann haben wir die Salbung, den Heiligen Geist, um uns zu lehren. Nächste Seite. Wenn wir in ihm bleiben, dann haben wir Freude bei seiner Wiederkunft. Wenn wir wissen, dass Jesus gerecht ist, dann sollen wir erkennen, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Kapitel 3. Weil Gott uns liebt, darum hat er uns seinen Kinder gemacht. Weil wir seine Kinder sind, darum werden wir ihm gleichgestaltet werden und ihn sehen, wie er ist. Wenn jemand diese Hoffnung hat, dann reinigt er sich, weil Gott rein ist. Weil er ohne Sünde ist und gekommen ist, um uns von Sünde frei zu machen, deswegen, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Wenn einer die Sünde tut, dann ist er vom Teufel. Deswegen ist Jesus erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wenn einer aus Gott geboren ist, dann tut er die Sünde nicht, weil Gott in ihm ist. Wenn man sehen will, wer Kind Gottes oder Kind des Teufels ist, dann muss man schauen, wer die Gerechtigkeit übt und seinen Bruder liebt und wer dies nicht tut. Wenn uns die Welt hasst, dann sollen wir uns nicht verwundern. Daran erkennen wir die Liebe Christi, dass er sein Leben gegeben hat. Weil Jesus dies tat, deswegen sollen wir es auch tun. Wenn man Güter hat und seine Brüder nicht hilft, dann bleibt die Liebe Gottes nicht in uns. Wenn wir lieben, dann nicht nur mit Worte, sondern auch mit Taten. Wenn unser Herz uns verurteilt, dann ist Gott größer als unser Herz. Wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann empfangen wir alles, was wir bitten, weil wir seine Gebote halten, dass wir an Jesus glauben und einander lieben. Wenn wir an ihm bleiben, dann erkennen wir dies durch den Heiligen Geist, der uns gegeben hat. Kapitel 4. Weil es viele falsche Propheten gibt, deswegen sollen wir die Geister prüfen. Weil der, der in uns ist, größer ist als der, der in der Welt ist, deswegen haben wir den Geist des Antichristen überwunden. Andreas, würdest du lesen, bitte? Ja.
Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer als der ist, welcher in der Welt ist. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 4.
Ja. Hier sehen wir immer wieder diese Art, wie er redet. Ne? Immer dieses Wenn, dann, wenn, dann. Wenn einer ein wahrer Christ ist, dann hört er auf Gottes Gesandte. Weil Gott uns zuerst geliebt hat, deswegen lieben wir. Wenn Gott uns so geliebt hat, dann sind wir es auch schuldig, einander zu lieben. Daran erkennen wir, dass er in uns ist, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Wenn einer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, dann kann er Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Kapitel 5. Wer ist aus Gott geboren? Der glaubt, dass Jesus der Christus ist. Wie erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben? Wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Wer überwindet die Welt? Die, welche aus Gott geboren sind. Was ist der Sieg, der die Welt überwunden hat? Unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet? Der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Warum hat Johannes dies geschrieben? Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Andreas, willst du lesen?
Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. 1. Johannes 5, 13.
Ja, hier sehen wir, wir merken immer dieses Konstrukt, diese zwei Ideen, die er verbindet. Ne? Dies habe ich euch geschrieben, wie ihr glaubt, dass ihr ewiges Leben habt. Ne? Immer so zwei Aspekte, die er verbindet mit einem das oder damit oder dafür etc. Welches ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben? Dass er uns hört, wenn wir seinen Willen gemäß um etwas bitten. Wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst. Wer sich selbst bewahrt, den tastet der Böse nicht an. Ne? Das waren eine große Reihe von hier ne, Aussagen, die so konstruiert sind. Sehr interessant. Das müssen wir uns mehrmals durchlesen und wirklich einprägen. Ne? Diese logische Reihenfolge, weil es so total toll so, ne? Wenn dann, das heißt die Grundlage und die Schlussfolgerung. Total interessant. Gut, zweiter Johannesbrief. Ne? Ich habe dieses zweite Johannesbrief durchgelesen und welcher war mein Eindruck, dass er den ersten Brief ergänzen möchte. Dass er quasi gedacht hat, ja, ich habe was sehr vergessen, dass ich da ein bisschen betonen möchte oder ergänzen möchte. Mit zwei zusätzlichen Ideen, zwei Sachen will er ergänzen. Zuerst wiederholt der erste Johannes, er fasst zusammen alles, was er gesagt hat in der erste Johannes, in kurze Worte. Wolfgang, würdest du bitte lesen? Ganz klar, ne? Quasi die Wiederholung von diesem ersten Vers von 1. Johannes, wo er sagt, Leute, ich erfinde hier nichts Neues, ich erkläre nur alles, was ihr schon wisst. Es gibt viele Verführer, die nicht bekennen, dass Christus Fleisch ist. Ja, das ist eine wichtige Diskussion hier in diese Briefe. Christus Fleisch. Christus als ein ganz konkreter Wesen aus Fleisch und Blut. Es gab Leute, die gesagt haben, ja, Christus, der war eher so ein Geist oder sowas in der Art oder ein Engel oder sowas in der Art. Ne? Und Johannes sagt, klar, das geht nicht, das geht nicht. Wenn Jesus kein Fleisch hatte, wie konnte er dann für uns sterben? Ne? Ganz logisch. Wie konnte er unsere Schuld tragen? Wie konnte er bestraft werden für unsere Schuld? Ne? Das ginge nicht. Wer das nicht glaubt, der ist kein Christ. Die Neuigkeiten. Wir sollen nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollständig Lohn empfangen. Tatjana, würdest du lesen?
Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern wollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Matthäus Johannes 8 und 9.
Danke. Das mit dem Lohn, ne? Das ist die Neuigkeit. Im ersten Brief, Johannesbrief, hat er immer verknüpft. Theorie und Praxis. Grundlagen des Glaubens und wie das jetzt sich spiegelt in der Praxis. Und jetzt sagt er noch etwas, Leute, ich habe was vergessen, den Lohn. Wir arbeiten, wir glauben und wir machen das viele Jahre lang, aber es bringt nichts, wenn wir 10, 20, 30 Jahre das machen, aber nicht bis zum Ende, dann verlieren wir alles. Dann verlieren wir alles. Ne? Lass uns nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Ja, das ist immer wieder, ich sehe so immer wieder quasi in ganzen Briefe, die wir studiert haben, wie viele Argumente da gegen diese falsche Lehre, diese Irrlehre, einmal gerettet, für immer gerettet. Man sieht immer wieder, quasi jeden Freitag studieren wir diese Argumente. Ne? Man sieht immer wieder, wie hier sagt, lass uns nicht verlieren, was wir erarbeitet haben. Es gibt Leute, die sagen, wenn du dich mal richtig bekehrt hast, von ganzem Herzen, dann, ne, dann ist es garantiert. Fertig, los, egal was du tust, ne. Und hier sagt Johannes, ne, lass uns nicht verlieren, was wir haben. Das heißt, wir können verlieren, was wir haben. Darum ist wichtig, immer auf der Spitze zu bleiben. Das heißt, ne, auf der Höhe zu bleiben. Immer, ich sage nur Gas geben. Immer heiß bleiben im Glauben. Wenn einer sich als Christ vorstellt, aber diese Lehre, nicht hat, dass Jesus Christus in Fleisch gekommen ist, sollen wir ihn meiden. Okay, ich denke, es ist ziemlich selten, dass jemand sowas heute behauptet. Ne? Ich habe das noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, Jesus Christus war kein Fleisch. Ne? Deswegen ist dieser Vers hier, ich sag mal so, für meinen Gebrauch sehr selten anzuwenden. Ne? Aber wenn ihr jemand so trifft, ne, der sagt, Jesus Christus war nur ein Geist oder sowas in der Art, ja okay, dann diese Person meiden. Gut, dritter Johannesbrief. Dieser Brief hat eine völlig andere Betonung. Ne? Normalerweise würden wir sagen, ja, wissen wir schon, ne? Zweiter Johannesbrief war quasi eine Zusammenfassung vom ersten und dann ein bisschen ergänzen. Dann würden wir sagen, okay, dritter Johannesbrief, Zusammenfassung vom ersten und zweiten und dann ein bisschen was ergänzen. Aber nein, hier geht es um völlig was anderes. Sehr interessantes, versteht ihr? Sehr interessant. Ich sage so interessant im Sinne von, wir können uns das nie vorstellen. Dass Johannes, stellt euch das mal vor, Johannes, der geliebte Apostel Jesu, Opfer von Verleumdung und Mobbing in den Gemeinden war. Ne? Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und das ist sehr interessant, dass wir diese Information haben. Wenn wir gemobbt und verleumdet werden, dann können wir sagen, okay, Apostel Johannes hat das auch gelitten. Ne? Ist es schlimm? Aber es passiert. Passiert immer. Passiert immer wieder, dass die Guten verleumdet werden. Ja, warum werden die Guten verleumdet und die Bösen nicht? Ja, weil über den Bösen kann man die Wahrheit erzählen, ne? Dass die was verbrochen haben. Ne? Aber von den Guten kann man nur lügen, verleumden. Ne? Also werden die Guten immer nur verleumdet. Und Johannes war Opfer von Verleumdung. Aber was hat er dann gemacht? Was könnte er tun? Er könnte hingehen und sagen, Leute, hört zu, ich bin der vom Kreis der drei wichtigsten Apostel. Hier, großer Apostel Jesu, halt den Mund, alle rauswerfen, die sowas tun. Ne? Was macht er? Er macht genau das Gegenteil. Er nennt sich selbst gar nicht erst einmal Apostel, sondern der Älteste. Versteht ihr? Er nennt sich gar nicht mal Apostel. Das heißt, er macht genau das Gegenteil, was wir erwarten würden. Was so die Menschen immer machen. Wenn Menschen sich streiten, dann sagt er, weißt du, wer ich bin? Ne, ich bin Doktor. Und der andere sagt, nee, aber ich habe zwei Doktortitel. Und der andere sagt, nee, aber ich habe so große Muskeln. Und der andere sagt, ich verdiene so und so viel Geld und so weiter etc. Ne? Das heißt, wie die Menschen sich so verteidigen in ihren Diskussionen. Ne? Und der Apostel Paulus macht genau das Gegenteil. Er nennt sich einfach der Älteste. Der Älteste. Was meint er damit? Er meint genau das, Leute, unsere Kirchenämter sollen hier keine Schilder sein, wo wir uns bekämpfen. Wir sagen, ich bin Apostel, nee, aber ich bin Bischof und ich bin dies und ich bin das. Ne? Nein, er sagt, was uns wichtiger macht im Reich Gottes, ist unsere geistliche Reife. Und wenn Leute lügen, wie bekämpfen wir die Lüge? Nicht mit noch mehr Lügen, ne? Sondern mit der Wahrheit. Lass mal sehen, wer ist jetzt wieder dran? Ich denke, Andreas, oder? Oder hattest du gerade? Warst du? Dann ist vielleicht Wolfgang wieder dran, ne? Oder? Oder Tatjana? Tatjana wahrscheinlich. Ah, okay, so. Ja. Tatjana, bitte.
Ich habe keine größere Freude, als sie zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit waren.
Ne? Johannes in der Wahrheit, die Wahrheit, die Wahrheit. Wenn Menschen lügen, was machen wir? Wir bekämpfen das mit der Wahrheit. Andreas, lest bitte den nächsten.
Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Matthäus 20, 27.
Jesus hatte das gelehrt. Jesus hatte das gelehrt und der Apostel Johannes, der zeigt das in der Praxis, wie man das tut. Wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Er sagt nicht ich, der große Apostel. Nein, er sagt der Älteste. Er zeigt, dass die biblische Leiterschaftsmodell, das biblische Leiterschaftsmodell ist die dienende Leiterschaft. Dienende Leiterschaft. Ne? Wer unter euch der Erste sein will, der soll, sei euer Knecht. Was meint Jesus damit? Was meint Jesus damit? Er sagt so, Jesus sagt, damit das Reich Gottes wachsen kann, muss es in einer anderen Art und Weise funktionieren wie in der Welt. In der Welt haben die Mächtigen viel Macht. Und was machen die mit den, die weniger Macht haben? Unterdrücken, unter ihre Füße zu halten, damit die nicht aufatmen und nicht mächtig werden und nicht die Position strittig machen von denen, die da oben sind. Und deswegen wird viel, viel Arbeitskraft vergeudet. Ne? Weil die Leute, die was tun könnten, die mussten immer abgebremst werden, damit die je nicht ein bisschen sich profilieren, damit sie je die anderen Leute nicht merken, dass die was können. Ne? Immer bremsen, immer klein halten, die anderen. Die oben sind, versuchen immer die anderen klein zu halten. Und Jesus sagt, lass uns das Gegenteil machen. Lass uns andere Menschen fördern. Der Leiter, der ist ein Förderer, der hilft, dass alle mehr machen können, dass andere auch helfen können. Der Leiter, der versucht, immer zu fragen, wie kann ich dich helfen, wie kann ich machen, dass du deine Fähigkeiten entwickelst, wie kann ich helfen, dass es dir besser geht, wie kann ich machen, dass du mehr für Jesus tun kannst. Das heißt, der dient andere, dass andere wachsen, dass andere stärker werden. Und das ist die dienende Leiterschaft. Ein biblisches Modell. Und das zeigt hier Johannes, dass nicht die Kirchenstruktur Rang im Reich Gottes wichtig ist, sondern die Berufungen und der Dienst. Halleluja. Halleluja. Das letzte Buch für heute, von den vieren. Heute war es sehr lang, sage ich mal so. Judas, ein sehr interessantes Buch, den einige Leute nicht mögen. Ne? Einige Leute mögen dieses Buch nicht. Ne? Ihr wisst schon, wen ich meine, ne? Mein Lieblingsheld. Ne? Jetzt habe ich Sarkasmus benutzt. Ne? Okay, der Glaube wird aus verschiedenen Richtungen angegriffen. Und Judas, der schreibt seinen Brief mit dem Ziel, den Glauben zu verteidigen. Und was macht er dann? Sein ganzes Brief können wir mit dem Vers 4 zusammenfassen. Ich denke, jetzt ist wieder Andreas dran, oder?
Ich habe gerade ihn
gelesen. Ah, okay, dann Isaias, Entschuldigung, ich vergesse immer, Entschuldigung.
Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen.
Ja. Verleugnen. Jesus Christus verleugnen. Ganz schlimm, ne? Was tun diese Menschen? Oh, die verleugnen Jesus, die gehen hin und sagen, Jesus, ne? Das, was du getan hast, ist nichts und null und nichtig, aber die sagen das nicht in diesen Worten, sondern die benutzen andere ganz schöne Worte. Und was sind diese Worte? Das ist das Wort Gnade. Gnade. Ne? Die verwandeln die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit. Wie übersetze ich das in klar Deutsch? Ne? Die sagen, Gott ist gnädig, Gott ist Gnade, Gott wird niemand verurteilen. Ne? Gott ist so gut, Gott, ne? Ihm interessiert nicht eine kleine Sünde da die sieht er gar nicht, ne? Bisschen sündigen, kein Problem, ne? Ja, genau das haben die gemacht. Die Gnade Gottes in Zügellosigkeit verkehren. Die sagen, Gott ist gnädig, kein Problem, Sünde, Bremse loslassen. Zügellosigkeit bedeutet das, ne? Bremse loslassen, ne? Und benutzen dafür noch die Bibel. Die sagen, es steht doch in der Bibel, dass Gott gnädig ist, ne? Die benutzen die Bibel, und Menschen einzuladen zur Sünde. Und darum schreibt hier Judas, dass diese Menschen, ne, zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose. Ne? Er meint ja nicht die Leute da draußen, die Götzendiener, die da Zeus und Jupiter angebetet haben. Nein, er meint Christen, er meint christliche Lehrer hier, versteht ihr? Er meint christliche Lehrer, und er nennt sie so. Er sagt, die sind schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben und sind gottlos. Ne? Er sagt, diese Lehrer, die sowas tun, die sind im Grunde gottlos. Die präsentieren sich als pietätvoll etc., Theologielehrer und so weiter und so weiter. Und dann sagen, ja, Gnade und Gnade. Ne? Versteht ihr? Das gibt's weiter bis heute, solche Menschen. Lehrer des Wortes in Klammern, aber sie sind gottlos. Die haben Jesus Christus verleugnet. Ja, wenn die Jesus Christus verleugnet haben, dann sind sie gottlos. Versteht ihr? Die haben Jesus nicht in ihr Herzen, weil sie das nicht ernst nehmen. Die sagen, ja, sündigen, kein Problem. Ja, dadurch verleugnen sie Jesus, weil Jesus musste aufs Kreuz. Er musste sterben, er musste leiden. Weswegen? Wegen der Sünde, weil die Sünde so schlimm und schrecklich ist. Und wenn jemand kommt und sagt, ja, Sünde, die ist gar nicht so schrecklich, ja, dann, das ist, bedeutet in anderen Worten, ein Tritt ans Kreuz Jesu, ein Tritt in seine Wunden. Ja, darum steht es, die verleugnen Jesus Christus, die verleugnen Gott, die sind gottlos, die kennen Gott gar nicht. Wer leichtsinnig mit der Sünde umgeht, der kennt Gott nicht. Seite 100. Er nennt die Erkennungsmerkmale solcher Lehrer. Sie beflecken das Fleisch, lehnen Autoritäten ab, verleugnen andere, sind gierig, Spötter, Spaltungen fördern und ihre eigenen sinnlichen Leidenschaften suchen. Eine ganze Reihe von Eigenschaften, die man in bestimmten Leuten findet, die sich als Bibellehrer oder Theologielehrer ausgeben. Können wir gucken, schauen, die Zeichen. Wie, ne, sieht das Leben solcher Menschen aus? Wie handeln sie? Wie benehmen sie sich? Wenn wir das hier finden, dann wissen wir, das sind diese Gottlose, das sind diese, die Jesus verleugnet haben. Die Folgen dieser Abweichungen sind gravierend. Judas nennt Beispiele der harten Strafen der Menschen, die nicht geglaubt haben oder ihren Glauben an Gott aufgegeben haben. Die Israeliten in der Wüste, die rebellischen Engel und auch Sodom und Gomorra. Das sind Beispiele für Menschen, die, ne, Zügellosigkeit oder Unglauben, die gesagt haben, ja, bisschen Sünden, kein Problem. Ne? Was macht Gott damit? Strafe. Vor dem Hintergrund der Instabilität der Menschen stellt Judas im Gegensatz die Sicherheit des Wortes Gottes dar. Er sieht dieses Wort als eine vollständige und unveränderliche Botschaft. Wolfgang, würdest du bitte lesen?
Liebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ist. Für alle Mal überliefert worden.
Ganz klar, kämpft für den Glauben. Die ähnliche Botschaft wie in 1. Johannesbrief, 2. Johannesbrief, die gleiche Botschaft wie immer. Kämpfen für den Glauben, kämpfen für den Glauben. Nicht sagen, ja, ich habe mich irgendwann bekehrt und dann werde ich schon gerettet, irgendwie wird es schon klappen, die Gnade Gottes, ne, die wird im Endeffekt dann, ne, die Waage zum Positiven pendeln lassen etc. Nein, kämpfen für den Glauben. Und dieser Glaube ist der Glaube, der Jesus gegeben hat. Hier steht es, der Glaube, der ein für alle Mal überliefert worden ist. Ja, der gleiche Glaube. Es geht nicht hier um verschiedenen Glauben. Nein, es ist immer der gleiche Glaube, der Jesus Christus gegeben hat. Hier sehen wir, dass Judas wie auch Johannes das betont. Der Glaube ist der gleiche. Wir müssen kämpfen. Die Menschen, die sind instabil. Die Menschen, die wanken und schwanken, aber das Wort Gottes bleibt für immer. Das Wort Gottes ist immer das gleiche. Der Glaube ist immer der gleiche. Halleluja. Amen.